Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast-Episode und wieder zusammen mit mir, Martin Kroicki und Joshua Hübner. Ich muss gerade so ein bisschen lächeln, denn wo wir unsere letzte Podcast-Episode gemacht haben über Medikamente, hatte ich so ein Lachfläche in der Anmoderation, weil du so einen kleinen Sprachfehler gehabt hast mit irgendwas. Deswegen ist es bei mir immer so geankert, dass ich nicht in ein Lachfläche komme. Aber ich glaube,
also anders ausgedrückt, du assoziierst mich direkt mit Lachen, mit Freude.
Ja, das so kann man das. Ja, da geht gleich die Freude hoch.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du mit Nährstoffen, Naturmitteln und einfachen Routinen wieder mehr Energie, innere Balance und echte Gesundheit in dein Leben bringst. Viel Spaß mit der Episode und los geht's.
Dass auch hier der Körper uns Mechanismen gibt, über die wir einfach in unserem Alltag Zugang zu solchen Zuständen gewinnen können. Ja, zu Nahtoderfahrungen, zu Gefühlen von Einheit, zu absoluter Kreativität, zu Frieden und so weiter.
Da geht gleich die Freude hoch. Passt ganz gut. Wir werden uns nämlich heute in die Neurochemie begeben. Da gehört auch das Thema Freude, Lachen und all das dazu. Und wir haben einen Themenbereich, der ein bisschen weiter gefasst ist. Wir sprechen über körpereigene Drogen, wir sprechen über externe Drogen oder sagen wir einfach mal Psychedelika, um vielleicht da ein bisschen die Wertung rauszunehmen. Denn was mir gerade so bewusst wird, wir haben gefühlt ein Revival der 70er Jahre, wo ja viel experimentiert wurde, wo Drogen sehr salonfähig waren. Und gerade kommt es so ein Stück weit zurück. Ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren sehr viel Kontrolle geherrscht hat, dass Menschen sehr viel in starre Strukturen gedrückt wurden oder auch immer noch werden und dass viele Menschen gerade einfach nach Wegen suchen, wie da zu mehr Offenheit zu kommen, wieder ein Stück weit auch sich aus dieser Kontrolle rauszubegeben, und das ist sehr spannend. Ja, Joshua, wie ordnest du das Thema gerade für dich ein? Also wie siehst du das gerade gesamt, gerade so das Psychedelika, dass es wieder ein Revival hat, dass es mehr zurückkommt. Was sind deine Gedanken dazu?
Also ich nehme es genauso wahr, aber ich glaube, dass das schon ein Trend ist, der jetzt schon seit ein paar Jahren anhält. Und ein ganz wichtiger Trend, ein Trend, der ganze Generationen und Gesellschaften ein bisschen auflockern kann, wie du sagen kannst, und auch die Entwicklung vorantreiben kann. Gibt ja auch diese Theorie, ich weiß gar nicht, von Terence McKenna, gibt es einen Namen dafür, ich fällt dir gerade nicht ein, dass ein großer Teil der menschlichen Entwicklung in der Evolution aufgrund von externen Drogen quasi geschehen ist, durch Pilze in dem Fall, die man halt überall gefunden hat, die unser Bewusstsein so schnell erweitert haben und unser Gehirn so schnell zum Wachstum angeregt haben, dass wir uns eben schneller als andere Tiere teilweise entwickelt haben. Das ist eine Theorie, die ist sehr umstritten, aber das fällt mir jetzt gerade hier so ein. Um vielleicht auch mal das Potenzial quasi zu eröffnen, wenn es um kollektive Entwicklung und Bewusstseinsentwicklung geht.
Ja, so aus der Eigenerfahrung ist es Wahnsinn, was das öffnen kann, was dir das für Bilder schenken kann, was dir das für Ideen schenken kann, wie dich das rebooten und neu starten kann. Deswegen bin ich schon überzeugt, wir werden auch gleich ein bisschen über Eigenerfahrungen sprechen und so ein paar Dinge, wo das denn herkommt, was auch die Geschichte war. Aber was man oft auch bei dem Thema, es ist ja ein Triggerthema, und vielleicht sind jetzt hier einige Zuhörer, die jetzt hier mit geballter Faust und kritisch sitzen, weil sie jetzt mal hören wollen, was wir so über Drogen, Psychedelika erzählen. So zum Thema Einwand, Vorwegnahme können wir da ein Stück weit mal reingehen. Was sind so die häufigsten Kritiken oder Sorgen, die damit kommen? Wäre da so meine Frage. Vielleicht schießt ihr das mal rüber, Joshua.
Ich meine, so eine Kritik, die man häufig hört, ist, das macht doch alles süchtig. Da kann man schon mal drauf eingehen. Wenn wir über klassische Psychedelika sprechen, das sind ja zum Beispiel LSD zu nennen oder DMT fällt mir ein, Magic Mushrooms, das Suchtpotenzial liegt unterhalb dem von Kaffee. Also Kaffee hat ein höheres Suchtpotenzial als zum Beispiel LSD. Und das liegt vor allem daran, dass solche Trips, die man da macht, oder solche Heldenreisen, das ist ja nicht unbedingt angenehm. Also es ist jetzt nichts, was man macht, weil man irgendwie gerade ein Ultra-High sucht, sondern es ist ja im besten Fall etwas, was man sucht oder nimmt für Introspektion, also um in sich reinzuschauen. Und das ist auch etwas, was anstrengend sein kann. Mhm. Also ein LSD-Trip geht ja je nach Typ so 8 bis 12 Stunden. Und es sind 8 bis 12 Stunden intensive Arbeit. Und da hat, glaube ich, auch kaum jemand Lust, am nächsten Tag direkt wieder LSD zu nehmen. Mhm. Also aus dem Grund ist das Suchtpotenzial bei diesen Psychedelikern sehr gering. Mhm. Und der andere Grund ist also rein biochemisch, LSD, man baut so schnell eine Toleranz auf, dass wenn du 2 Tage nacheinander LSD nehmen würdest, dann müsstest du schon, glaube ich, die 4-fache Dosierung nehmen für den gleichen Effekt. Am nächsten Tag bräuchtest du wahrscheinlich die 8-fache Dosierung. Ich sage jetzt einfach irgendwelche Zahlen, ich habe es gerade nicht im Kopf, weil die Toleranz sich so schnell aufbaut. Also allein biochemisch ist es gar nicht möglich, irgendwie süchtig zu werden. Es ist viel sinnvoller, sind solche Dinge wirklich mal sporadisch anzuwenden in einem guten Setting, wenn man es gerade braucht für gewisse Prozesse. Ja,
da kommt mir gerade spontan, dass wir haben gerade über Christian Zippel gesprochen, das ist ja auch ein so Philosoph, der ein Buch geschrieben hat, Trust Cars, und er hat auch über Drogen ein Kapitel geschrieben. Da kommt mir das gerade, weil er hat gesagt, wenn du mental sehr klar bist, wenn du mental mit dir im Reinen bist, dann wirst du von Drogen nicht abhängig werden, weil dann gibt es in dir nichts, was du abstumpfen musst mit irgendeiner Droge oder ähnlichem. Also er hat das so beschrieben, er hat, glaube ich, 30 Tage lang oder noch länger, ein halbes Jahr lang.
30 Tage hat er ein Experiment gemacht, ja, wo er, glaube ich, jeden Tag so viele Drogen wie möglich genommen hat quasi. Also alles, was er halt, was ihm so in die Quere kam.
Ja, und auch wirklich die Abhängigkeit schaffen bei vielen auch sofort. Also sowas wie Heroin, Kokain, ne, darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Also die haben wir gar nicht im Portfolio. Aber das hat er einfach genommen und er war klar, ja, und er ist nicht abhängig geworden. Also das geht, wenn du in einem mentalen State bist, wo du sehr rein bist, dann sollte das funktionieren. Also ich würde es jetzt nicht ausprobieren wollen. Dazu hätte ich noch zu viel Sorge für solchen abhängig machen, aber aus der eigenen Erfahrung bei LSD, Magic Mushrooms, da wo ich meine Erfahrung gesammelt habe, 0 Abhängigkeitspotenzial, so wie du es auch beschrieben hast.
Das Experiment mit Christian Zippel ist schon sehr interessant, weil er ist halt so in sich selbst zentriert, er hat jeden Tag seinen Sport gemacht. Das sind so feste Pfeiler, also jeden Tag eine Stunde Sport, jeden Tag eine Stunde Yoga, jeden Tag gesunde Ernährung, Meditation. Das festigt dich so im Leben, dass Abhängigkeit einfach ein geringes Risiko ist. Ja.
Und das ist da auch immer die Intention. Also was möchtest du gerade, was möchtest du für Antworten finden, was willst du vielleicht auch für Fragen finden? Und damit dann reinzugehen. Also das ist bei uns, wenn wir eben mit LSD arbeiten, ist vorher eine Intention, die gesetzt ist, nach etwas, was ich suchen möchte. Und wenn es auch mal nur die Intention ist, mal ein Stück weit das Gedankenchaos runterzufahren, so wie das jetzt bei mir war in den letzten 3 Monaten, sehr viel Arbeit, sehr viel Intensität, sehr viel produziert. Und da war es einfach auch mal schön, das als Bremse zu nutzen und da gezielt mit der Intention reinzugehen, hey, ich entspanne mal mein System. Und lass mal Serotonin wieder hochfahren, mit Hilfe einfach von LSD. Ne?
Was ist so deine, oder was sind deine wichtigsten Erkenntnisse von LSD oder auch Magic Mushrooms?
Boah, das sind sehr viele Erkenntnisse. Also es ist einfach Wahnsinn, wie viel mehr Wahrnehmung da ist. Also wir sind oft so in unserem Alltag, wir sehen oft immer nur die Oberfläche. Also wirklich nur so, okay, das ist jetzt mein Glas Wasser, das ist jetzt die Aufgabe, die ich zu tun habe. So, das ist jetzt mein Tagesablauf, den ich mache, das ist jetzt der Baum, den ich da sehe. Aber LSD, Magic Mushrooms, öffnen halt die Synapsen und die neuronalen Netzwerke so sehr, dass du außerhalb dessen, was du gewohnt siehst, einfach viel mehr wahrnehmen kannst. Wirklich auch optisch, aber auch in dir selber. Du kannst dem Ganzen viel mehr Wertschätzung geben, viel mehr Dankbarkeit. Und meine Haupterkenntnis ist auch, dass mich das trainiert. Also ich kann, wenn ich auf LSD etwas mehr wahrnehme, wieder mehr Dankbarkeit für was entwickle, wieder mehr Liebe auch empfinde. Also ich empfinde auf LSD auch viel mehr Liebe wieder. Und ich kann das nutzen und das als Anker mir bauen, so wie der Anker mit dir und der Freude jetzt, dass ich mich im Alltag wieder viel besser zurückerinnere. Und ich bin so viel dankbarer geworden. Ich bin so viel liebevoller geworden auch dadurch. Gerade in Phasen, wo ich so sehr funktioniert habe und nur die Oberfläche gesehen habe. So, das ist meine Haupterkenntnis. Du kannst das nutzen als Tor, aber dieses Tor schließt sich für mich nicht wieder. Das ist schön. Wie ist es bei dir?
Ich sehe das ähnlich wie du. Also das tägliche Bewusstsein schließt ja viel mehr aus, als es einschließt. Es gibt sehr viel mehr, was, also wir nehmen super viel wahr als System, aber davon wird natürlich das meiste nicht in unserem Bewusstsein wiedergegeben und das hat einfach den Grund, weil wir sonst überfordert wären und nicht überleben könnten. Und was LSD macht, ist halt, es schafft wieder Zugang zu eigentlich all den Dingen, die wir täglich, die auf unser System einprasseln, viel extremer. Und meine Erfahrung ist ähnlich, wie du es beschreibst, man sieht, also ich sehe halt einfach überall Schönheit. Und das ist ja nichts, was nur durch Drogen in dem Fall entsteht, sondern etwas, was wirklich da ist, nur dass wir es in der, ich sag mal, im Alltag nicht so interpretieren, als oh, es ist alles schön. Und man kann diese Erfahrungen schon mit in den Alltag integrieren. Das ist wie eine Referenzerfahrung. Und sei es nur 1% dieser Schönheit, die man aus unseren Erfahrungen in den Alltag übereinnimmt, dann ist es 1% mehr Schönheit im Alltag. Und dementsprechend sind solche psychedelischen Erfahrungen auch sehr effiziente kleine Therapien.
Ja, können wir ja gleich nochmal drauf gehen. Ich glaube, das Wichtigste vorab, ich will das vergessen, und der Disclaimer, so, das sind halt einfach unsere eigenen Erfahrungen. Wir haben uns da rangetastet, Schritt für Schritt. Also ich zumindest, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und es ist jetzt nichts, was wir jedem unbedingt empfehlen wollen. Es ist einfach ein Thema, was aktuell sehr präsent ist. Deswegen wollen wir es hier auch im Podcast haben. Das ist ein Thema, wo es kein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Also ich finde es auch schade, wenn Menschen das sofort von sich wegstoßen und nicht gucken, so hey, was kann denn überhaupt da auch an Geschenken drin liegen? Deswegen ist das alles hier jetzt keine Werbung für Psychedelika oder für eben derartige Drogen. Das ist einfach Eigenerfahrung. Und vielleicht nochmal, wir kommen dann gleich nochmal zu ein paar Wirkmechanismen und ein paar Arten, die wir probiert haben oder die wir kennen. Und vielleicht möchte einmal nochmal reingeben, wie bin ich dazu gekommen? Also das war einfach pures Interesse, das Bewusstsein zu erweitern. Und ich bin vor allem über das Microdosing dazu gekommen. Also zum einen mit magischen Pilzen, also Magic Mushrooms. Da habe ich angefangen, einfach in Mikrodosierungen das zu nehmen, damit die Erfahrungen zu sammeln und auch zu prüfen, so wie reagiert mein System. Genauso war es bei LSD auch. Das kannst du in Mikrodosierung quasi bestellen. Das hatte ich gemacht und dann angefangen, mit Mikrodosierungen zu arbeiten und mir einen sicheren Raum geschaffen. Und ich hatte keine Negativerfahrung und habe das dann einfach auch mal auf Heldendosis, also auf eine quasi volle Dosierung hochgefahren und war da einfach auch vorbereitet und super stabil. Und es war für mich immer eine sehr angenehme Erfahrung. Die schlimmste Erfahrung hatte ich mit Cannabis, weil ich habe bis dieses Jahr im Juni, habe ich keinen Cannabis konsumiert. Also ich glaube mal einen Zug sonst nicht. Und ich hatte es dieses Jahr einmal genommen in einem Setting in Amsterdam, und klar, wo auch sonst, wo es laut war, da war dieses blöde Rotlichtviertel da, wo eh viel Komisches ist. Und es war eine ganz komische Energie, da hatte ich echt einen Horrortrip. Deswegen einerseits, wenn man das in einem guten Setting macht, mit sanft anfängt, das kann gut funktionieren. Wenn man es aber in einem falschen Setting, in einem falschen Umfeld macht, vielleicht gleich mit einer Dosierung, die man nicht kennt, kann das schief gehen. Das waren so meine zwei Welten, die ich habe. Ich präferiere die erste Welt.
Ja, das ist echt das Allerwichtigste, dass man ein gutes Setting hat. Und ich glaube, die allermeisten Menschen kommen mit solchen Substanzen immer irgendwie auf Partys oder so in Kontakt. Das ist natürlich nicht vernünftig. Mhm. Und das sorgt auch viel für Stigmatisierung. Mhm. Also, dass man bei LSD irgendwie an Riesenfestivals denkt mit Hippies, die, wo auch wirklich Dinge schief gehen können, wenn man überlastet ist, wenn das System bereizt ist. Das gleiche mit Cannabis. Aber das muss es nicht sein. Also,
wie bist du dazu gekommen, Joshua? Also bist du gleich voll rein? So würde ich das auch manchmal ein.
Ich hoffe, meine Mama hört nicht zu. Nee, ich habe das erste Mal, glaube ich, mit 17 LSD genommen. Und es war schon direkt eine normale Dosis.
Profi.
Ja, ich habe mich halt damals super viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und bin schnell drauf gestoßen, dass das ein sehr starker Katalysator sein kann. Und ich würde das keinesfalls jedem empfehlen, vor allem nicht in dem Alter, weil das ist ein Alter, wo viel auch schief gehen kann, wenn man es falsch angeht. Ich bin aber auch im Nachhinein sehr dankbar, dass ich das schon so früh gemacht habe, denn in dem Alter hat man halt eine starke Neuroplastizität, also das Gehirn entwickelt sich noch. Und die Samen, die ich damals gesetzt habe für ganzheitliches Denken, für Verständnis von dieser Welt, haben mir so viel gebracht. Also es war, ja. Und ich habe dann auch zeitlang schon, also ich will nicht sagen regelmäßig, alle paar Monate mal so einen LSD-Trip gemacht, auch in verschiedensten Dosierungen, auch wirklich, also sauhohe Dosierungen, richtig hoch. Und die Erfahrungen waren nicht immer gut. Also nicht immer angenehm im Moment, im Nachhinein aber sehr, sehr wertvoll. Ja.
Krass. Also auch spannender Zugang. Habe ich schon Respekt vor. Also du weißt ja nie so, wann bist du im Leben mal wirklich innerlich aufgeräumt. Wir haben ja immer noch irgendwelche Themen, Traumata und ähnlich. Deswegen habe ich Respekt davor, wenn da jemand voll rein springt und gleich Vollgas geht. Bei mir war es halt auch so, durch die Erfahrungen mit NLP, mit Glaubenssatzarbeit, mit Energiearbeit, so in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren, habe ich halt viel in Anführungsstrichen, das ist das falsche Wort dafür, aber viel aufgeräumt in mir. In Anführungsstrichen, da ist man ja auch nie fertig und das muss auch nie sein. Das ist auch mittlerweile meine Meinung, man muss auch nicht immer alles aufräumen in sich. Aber ich hatte mehr Sicherheit und mehr Umgang mit Emotionen schon gelernt, einfach auch über Atmung, über Klopftechniken, über alles Mögliche, sodass ich auf einem LSD-Trip auch in hohen Dosierungen nie große negative Erscheinungen habe. Aber das ist, glaube ich, einfach super individuell und kann sich natürlich auch immer mal wieder drehen. Ich hatte vielleicht jetzt so 8 bis 10 Trips gemacht in den letzten 2 Jahren. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ja. Was ich auch noch immer begeistert, ist einfach so wie können Leute vielleicht mal da einfach sich informieren drüber. Und ganz viel hat mit mir und mit einigen Freunden auch gemacht, das ist so eine Netflix-Doku. Ich glaube, ich habe es gerade mal gegoogelt, How to Change Your Mind. Ich weiß nicht genau, ob es die war, aber da geht's auf, das findest du, wenn du auf Netflix Psychedelika eingibst, und die fand ich richtig gut gemacht. Weil die sind einmal durch die wichtigsten Gruppen durchgegangen, durch Magic Mushrooms, durch LSD, durch MDMA und ich glaube noch ein paar mehr. Und das war so gut aufbearbeitet mit Eigenerfahrung desjenigen, der das quasi gedreht hat, der quasi der Moderator war. Und auch wirklich mit Einblicken in die Forschung. Also in LSD wird ja ganz viel auch geforscht zum Thema zum Beispiel Kopfschmerzen, Depressionen, aber auch Sterbebegleitung, um da ein bisschen die Angst wegzunehmen. Und es ist spannend, was es da auch mittlerweile für Studien gibt, das wirklich therapeutisch einzusetzen. Ne? Und dafür ist es ja in vielen Ländern auch erlaubt tatsächlich. Ne?
Ja, das basiert übrigens auf eine Verfilmung von einem Buch, das genauso heißt.
Ach so.
How to Change Your Mind. Das ist, glaube ich, so das bekannteste Buch in dem Bereich. Und das ist, also in Amerika wurde jetzt MDMA auch zugelassen, ich glaube schon letztes Jahr, für therapeutische Zwecke, gerade im Bereich Depressionen, weil es einfach super vielversprechende Ergebnisse zeigt. Und zwar Ergebnisse, bei denen die Menschen wenig Rückfall oder eine geringe Rückfallquote haben. Denn bei einer typischen Gesprächstherapie bei Depressionen hast du eine Rückfallquote von etwa 80%.
Mhm.
Bei psychedelika-basierter Therapie hast du eine Rückfallquote von, sagen wir mal, 10%. Ja, und das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Ist auch MDMA, das wird eingesetzt in der posttraumatischen Belastungsstörung. Also gerade in Amerika hast du ja viele, die auch im Krieg waren oder da Erfahrungen gesammelt haben. Und damit arbeiten die da relativ viel meines Wissens. Dass du jemand, der im Krieg warst, der schlimme Sachen erlebt hat, zum Beispiel Tötung von Kameraden oder so, dass sie die auf MDMA setzen und in einem geschützten Raum mit Therapeut wieder in die Situation reinführen, quasi, wo quasi dieses Trauma entstanden ist. Und aber unter MDMA kann die Person dissoziieren. Also das Problem ist oft, wenn wir irgendwas Schlimmes erlebt haben, wir sind total assoziiert damit. Wir sind komplett eins mit der Situation und können uns kaum mehr rausnehmen. Und MDMA macht zum Beispiel, dass Serotonin, Dopamin, Oxytocin hochgefahren werden und dass die Amygdala, unser Angstzentrum, ein Stück weit sich beruhigen kann, weil die ist das, die uns dann oft in der Situation gefangen hält. Und durch das Runterfahren der Amygdala kann die Person auch wieder dissoziieren. Und sich, ich formuliere es mal so, von außen in der Situation betrachten und wieder sehen, hey, oder wahrnehmen, es ist alles okay, die Situation war, aber er kann ein Stück weit die Emotionslast da rausnehmen, um dann später wieder, wenn er weg ist vom Trip, wieder diese Situation entknüpft zu haben, um dissoziieren zu können und darüber dieses Trauma auch zu bearbeiten. Und das ist das, finde ich, bei MDMA super spannend vom Wirksmechanismus.
Ganz kurze Unterbrechung. Wir werden häufig gefragt, ob wir denn spezifische Produktempfehlungen für zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, für Biohacking-Tools, für Filteranlagen oder andere Dinge haben. Und tatsächlich haben wir auf unserer Webseite unter www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen eine eigene Liste mit unseren besten Produktempfehlungen inklusive Rabattcodes, um auch gleich auf den Einkauf zu sparen. www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen. Dort findest du die Liste oder einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken und weiter geht's mit der Episode.
Und was mir auch noch kommt, einfach auch, das finde ich cool, weil auch immer auch geschichtlich zu schauen, wie, was haben, das hast du vorhin schon mal angesprochen, wie sind Psychedelika in unser Leben gekommen. Und man kennt es sehr gut, einfach, ich glaube, hier von der nordischen Kultur, einfach, ist vielleicht auch bei mir durch Serien geprägt, aber durch die Wikingerkultur, die halt Magic Mushrooms, also die Pilze, die hier sowieso im Wald wachsen, konsumiert haben, um auch mehr Öffnung, Visionsgeist und Co. zu bekommen. Das finde ich sehr spannend. Und es gibt die überlieferte Geschichte von Platon, der auch eben im alten Griechenland auch immer vor die Tore der Stadt gegangen ist. Und er hat Substanzen konsumiert, die wohl ähnliche Wirkungen wie LSD haben. Und die haben, so wie ich es gelesen habe, 9-tägige Auszeiten genommen, quasi mit Fasten und mit Schweigen auf eben diesen psychedelischen Mitteln, die die genommen haben. Und das hat eben nachweislich das Sicht auf das Leben und die Welt von vielen Philosophen eben auch wie Platon verändert. So ist das so, dass was überliefert wurde, was ich ganz smart finde, so von der Wahrnehmung, das zu 100% stimmt. Ich glaube, das können wir heutzutage gar nicht mehr nachweisen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, weil so wie die auch Zugang bekommen haben zum Thema Menschsein, zu Philosophie, zur Bedeutung von Welt und neue Bilder sich erschaffen haben, das klingt für mich schon recht logisch, weil das eben auch so meine Wahrnehmung ist auf derartigen Substanzen. Ne?
Ja, also es ist ja bekannt, dass eigentlich fast jede Kultur solche verschiedensten Substanzen eingesetzt hat, die halt gerade in der geografischen Lage auch zu finden waren. Ob es jetzt die Ägypter sind oder in Südamerika oder so, wenn es um Ayahuasca geht. Das ist ja schon spannend. Es gibt auch Theorien, dass auch das Christentum zum großen Teil auf psychedelischen Substanzen aufgebaut ist, aber es würde jetzt zu weit führen. Ja.
In der Serie, die ich empfohlen hatte, da wird auch beschrieben, wie LSD entstanden ist. Und das ist auch, LSD ist ja eigentlich gewonnen aus dem Roggen, aus dem Mutterkorn. Also das ist dann, ich glaube, ein Pilz oder ein Parasit, ein Pilz, der Roggen befällt. Und dieses Mutterkorn wurde quasi, daraus wurde LSD gewonnen und synthetisiert. Ja, und das ist eine relativ spannende Entwicklung. Also wie gesagt, wir geben ja heute unsere Erfahrungen so ein bisschen wild hier rein. Ich denke einfach, wer sich damit befassen möchte und gerade so spürt, okay, das interessiert mich zumindest mal, auf jeden Fall diese Netflix-Serie schauen, vielleicht können wir sie auch verlinken. Oder ihr findet sie, How to Change Your Mind, das sollte die sein. Das ist auf jeden Fall super spannend, weil dann bekommt ihr jedes Psychedelika auch nochmal vorgestellt.
Wir haben jetzt auch ein eigenes Webinar zum Thema mikrodosiertes LSD. Ist aber auch schon, glaube ich, 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt von Martin. Das findet man ja auch auf YouTube, wenn man das mal sucht, ja.
Ja, stimmt. Ja. Ja, cool.
Ja, was ich noch sagen wollte, also ist auch in diesen ganzen Kulturen so, dass, also ich denke nicht, oder es ist sehr selten gewesen, dass Menschen das genommen haben, einfach um sich high zu fühlen, für ein Glücksgefühl, sondern es waren immer Zeremonien, die damit verknüpft sind. Es waren heilige Rituale, die man zusammen gemacht hat, wo man sich unterstützt hat, wo man, ja, und jeder hat es halt ein bisschen, jede Kultur hat es ein bisschen anders interpretiert. Viele haben halt Gottheiten daraus geschaffen. Mhm. Und die Erfahrungen, die man über der Welt gesammelt haben, waren halt sehr, sehr ähnlich. Und das ist grundlegend die Erfahrung von Einheit. Wir sind alle eins.
Ja.
Die Interpretation ist dann unterschiedlich.
Dieses Gefühl ist sehr stark. Wir sind alle eins. Und dass du dich sehr verbunden fühlst mit allem, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und das ist auch was, das kann im Alltag nicht schaden, weil du dich anders verhältst. Das ist echt toll, das so wahrzunehmen. Ja. Ich glaube, wir können uns noch ein bisschen hier bewegen. Wir wollten ja auch noch über körpereigene Drogen sprechen, aber ich glaube, das machen wir in einer separaten Episode.
Wir können gerne das Thema noch mit auffassen. Finde ich schon wichtig, weil jetzt ist man natürlich neugierig. Ich habe vielleicht keinen Zugang zu Magic Mushrooms. Wie kann ich denn selber sowas erreichen? Ist das überhaupt möglich?
Ja, dann machen wir das so. Und wenn euch das Thema mehr interessiert, dann können wir hier auch immer noch mal später tiefer eintauchen, aber ich glaube, mit der Netflix-Serie ist auch alles gesagt. Dann zum Thema körpereigene Drogen. Also was ich mich auch gefragt habe, so klar ist es schön, diese Substanzen zu haben und nutzen zu können, aber das Spannende ist ja, und das haben wir alle schon erlebt, unser Körper kann sehr viel auch selber an körpereigenen Drogen, sag mal in Anführungsstrichen, entwickeln. Und was steckt dahinter? Das sind im Endeffekt Neurotransmitter. Wenn wir es schaffen, die Signalwege unserer Neurotransmitter zu beeinflussen, die Möglichkeit haben wir durch verschiedenste Tools, dann haben wir ähnliche Erfahrungen, die wir auch auf Drogen eben haben können. Und das einfachste Beispiel ist für mich, wenn du Läufer oder Läuferin bist, dieses Runner's High. Wenn du zum Beispiel eine halbe Stunde laufen warst und meistens passiert es, wenn du nicht zu intensiv läufst, sondern relativ entspannt, moderat,
und auf einmal macht es wie so puff und in deinem Kopf fängt alles an, du kommst auf die wildesten Ideen, du fühlst dich glücklich, verbunden, da ist Endorphine, da ist Dopamin, da sind die verschiedensten Neurotransmitter. Und das finde ich immer, das ist ein ganz intensives Gefühl, wo du sehr wachsam und verbunden auch bist. Und das zeigt immer, dass wir das auch selber erreichen können. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich jetzt gerne mal hin würde, oder dass wir auch mal ausdiskutieren können, so wie können wir da einen Zugang schaffen, wie können wir das ein Stück weit auch steuern, um eben immer wieder die Momente im Alltag zu fassen, wo mal von diesem engstirnigen Denken aufgeht zu einem weiteren Bewusstseinsfeld und einer anderen Wahrnehmung. Ich glaube, so, das ist das, wo wir mit über die körpernden eigenen Drogen jetzt mal hin können.
Ne? Ja, lass uns gerne mal bei dem Runner's High eintauchen. Würde mich interessieren, also du hast gemeint, dass das schon nach einer halben Stunde?
Ist das so die eigene Erfahrung?
Okay. Und hast du das, wenn du, also ich kenne das tatsächlich von mir nicht. Ich bin aber auch wenig Lauferfahrung so.
Ja.
Hast du das auch, wenn du Musik hörst oder tritt das nur ein, wenn du in Stille läufst? Macht das einen Unterschied für dich?
Also ich laufe immer in Stille. Also einerseits, weil ich es mag, draußen das Vogelgezwitscher, die Geräusche zu hören und alles Mögliche, da möchte ich einmal den Fokus auch darauf geben. Vielleicht ist das auch ein Grund. Und was beim Runner's High, ich glaube, biochemisch passiert, das ist so mein Wissensstand, ist halt einfach, dass die Blut-Hirn-Schranke, was eh bei Sport passiert, durchlässiger wird, auch für gute Stoffe. Und dass zum Beispiel Aminosäuren wie L-Tryptophan und Co. auch wieder mehr Zugang gewinnen und du einfach auch mehr Serotonin-Synthese hast oder mehr Serotonin im Körper ankommt. Und das ist eben dieses Gefühl, was dann entstehen kann durch die Zirkulation, Mikrozirkulation. Und es ist bei mir ein sehr euphorisches Gefühl. Also das ist wirklich dieses öffnende, sehr hohes Glücksgefühl. Deswegen sagt man auch Runner's High. Also es ist wie so ein High-Gefühl, Hochgefühl. Das ist wie Fliegen. Und das ist einfach sehr kreativer Zustand. Deswegen haben ja viele Menschen auch die besten Ideen beim Laufen. Und so damals meine ganzen Blog-Ideen früher sind viel auf dem Runner's High einfach entstanden. So ganz viele Ideen und Möglichkeiten, was kann ich noch machen. Das ist spannend.
Ja, ich glaube, biochemisch ist es ein bisschen anders. Man hat lange Zeit angenommen, dass es Endorphine sind, die dafür zuständig sind. Mhm. Hat man dann festgestellt, dass die im Körper entstehende Muskulatur einfach nicht wirklich die Blut-Hirn-Schranke überqueren können. Und dann hat man eine andere, oder beziehungsweise man hat dann erstmal getestet, was passiert denn, wenn wir diese Endorphinrezeptoren blockieren. Also hat man Personen genommen, hat denen Naltrexon gegeben, hat festgestellt, die haben trotzdem mehr Runner's High. Also damit konnten die quasi ausschließen, dass es dieser Neurotransmitter ist.
Ja, spannend.
Dann war die große Frage, was ist es eigentlich? Und die aktuelle Theorie ist, dass es vor allem auf das Endocannabinoid-System zurückzuführen ist.
Mhm.
Also meisten denken ja bei Cannabis erstmal auch wieder an eine Droge, aber der Körper produziert dauerhaft Cannabinoide, sogenannte Endocannabinoide, also selber hergestellte Cannabinoide. Und die werden eben sehr stark durch dieses Laufen angekurbelt und die können auch, sind fettlöslich und können gut die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dort für Euphorie, für Schmerzlinderung, Entspannung und so weiter führen, sorgen.
Ja, das könnte enorm. Endocannabinoide haben ja auch das Gefühl von Glück, Glückseligkeit, was dann kommt. Das ist relativ ähnlich. Das sind auch Dinge, die wir ja erreichen können. Tatsächlich auch das über Sonnenlicht zum Beispiel auch oder über Sex, über Rohkakao. So, das sind auch Zugänge, wo wir das Endocannabinoid-System erreichen können, um eben auch diese Gefühle von Glück und Co. auch zu haben.
Ja, können wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf genauer eingehen. Finde ich sehr spannend.
Ich denke aber, Allgemeinsport ist ein guter Zugang. Und egal, was da für Mechanismen passieren, das einfach mal auszuleben, auszuprobieren. Und so gerade beim moderaten Laufen, dieses Runner's High, das, was ich gut erlebt habe. Aber ich hatte auch schon nach intensivem Sport, hochintensivem Intervalltraining, Crossfit-ähnliches Training, so wenn dieses System einmal komplett erschöpft und nieder ist und diese Stille im Kopf einkehrt, das ist auch was Schönes. Also das ist eine komplett andere Art. Aber auch das ist ein sehr schönes Gefühl. Kann es gar nicht so beschreiben. Hast du durch Sport schon mal derartige Zugänge erlebt, Joshua?
Absolut, ja.
Ja.
Alle möglichen von Gefühle können da auftreten, je nach Sport und je nach Stimmung und so. Aber es ist fast immer wohltuend. Ich muss gerade an ein Zitat von, ich habe es in einem Tim Ferriss Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob es von ihm stammt. Und er sagt, 90% deiner Probleme können gelöst werden durch ein Glas Wasser, durch was zu essen und durch ein hartes Training.
Ja.
Und ich glaube, da ist viel dran, weil wir generell, wenn es um psychisches Wohlbefinden geht, um geistige Klarheit, einfach auch um unsere Emotionen, versuchen wir viel über die geistige Ebene zu regulieren, indem wir zum Beispiel darüber reden, indem wir dann Journaling machen, und das sind auch alles super wertvolle Techniken und Werkzeuge. Aber wie wäre es, wenn wir erstmal das Instrument, mit dem wir eigentlich das alles erfahren, unseren Geist richtig stimmen, nämlich unseren Körper, so. Und der lässt sich halt sehr gut stimmen, indem wir ihn hydrieren, indem wir unseren Blutzucker regulieren und indem wir uns bewegen. Mhm. Und dann verbessern sich viele psychische Probleme automatisch.
Ja, und ganz viele Mechanismen, die da dranhängen. Und auch da wieder, wenn wir Probleme gerade haben, wie vorhin beim, wir sind so assoziiert damit, wir sind so in dem Ich und mein Problemding so mit verschmolzen. Und Sport kann zum Beispiel einfach auch helfen, wieder Abstand zu gewinnen. Und dass wir uns wieder von dem Problem ein Stück weit lösen können und dann wieder sehen, ah, okay, da ist der große Planet Erde, wenn ich von ganz weit oben drauf schaue. Und da bin irgendwo mein ganz, ganz kleines Ich und mein ganz, ganz kleines Problem. Und dann zu verstehen, boah, das ist doch gerade alles gar nicht so schlimm. Und das ist dieses Dissoziierende, mich mal wieder rauszuzoomen. Und das kann für mich Sport auch ganz gut. So einfach dieses auch auf andere Gedanken kommen und im anderen Kontext sehen. Ne?
Finde ich schön, dass du das sagst. Also ein Zitat, was mich dieses Jahr sehr begleitet hat, ist: erstens, stress dich nicht wegen Kleinigkeiten. Zweitens, alles sind Kleinigkeiten. Das drückt es für mich total aus. Also in einem gewissen, aus einer gewissen Perspektive ist einfach alles eine Kleinigkeit. Du bist so ein winziger Mensch in einer großen Stadt, auf einer großen Erde, in einem großen Sonnensystem, irgendwo in einem Universum. Stress dich nicht wegen Kleinigkeiten. Alles sind Kleinigkeiten.
Ja, das ist schön.
Und in dieses Gefühl komme ich auch sehr oft mit Sport rein. Ja.
Ja. Was haben wir noch? Wir hatten gerade Sonnenlicht angesprochen. Ich finde es einfach auch schön. Ich glaube, das Hochgefühl kennt jeder. Nur so eine schöne, vor allem meistens im Frühling, wenn du auch so einen langen Entzug hattest von Sonne, wenn du nicht nochmal im Urlaub warst. So jetzt hier, ich glaube, die letzten 4 Wochen in Schweden war Dauerregen. Das ist einfach ein krasser Entzug. Hier sind den ganzen Tag die Tageslichtlampen an. Und sobald Sonne rauskommt, was heute der Fall ist, das wird schön. Und gerade so im Frühling dann, wenn sie auch wieder mehr Kraft hat, das ist einfach ein unsagbares Gefühl, was da auch alles angeht an Rezeptoren, Serotonin, Wohlbefinden, Ruhe, und das nur über Sonnenlicht, ne? Das ist faszinierend.
Nein, ja. Und das funktioniert ja auch, wenn es bewölkt ist.
Hm.
Haben wir ja trotzdem natürlich Lichtspektren, die in unserem Gehirn verschiedenste Zentren aktivieren, die super wichtig für uns sind, für unser Wohlbefinden. Ja. Und wir reden ja viel über Vitamin D, was super wichtig ist. Aber selbst wenn wir Vitamin D supplementieren, wird es niemals die Sonne ersetzen können.
Ja.
Da geht es um Strukturierung von Wasser in unseren Zellen, da geht es um Infrarotlicht, was unsere Mitochondrien aktiviert, da geht es um die Lichtspektren, die in unsere Retina fallen und Serotonin hervorrufen und so weiter und so fort. Es ist einfach magisch, was Sonne mit uns macht. Mhm. Und jetzt haben wir diese Bewegung heutzutage, dass sich vor Sonne gefürchtet wird. Ja, wir verbringen weniger Zeit denn je in der Sonne und haben mehr Hautkrebs denn je. Oh, irgendwas passt da nicht. Ja.
Sonne gut zu nutzen. Also klar, man muss sich nicht voll eine Stunde in die Mittagssonne braten, aber gerade schön morgens oder am späten Nachmittag Sonne wahrzunehmen und da auch draußen zu sein mit viel Haut, das ist wundervoll. So, beim Thema Natur auch noch kommt, da hatte ich die intensivsten Erfahrungen. Also ich bin einfach sehr gerne im Wald oder am Wasser. Und wenn ich im Wald bin, ich mache super gerne ein Lagerfeuer oder schlafe auch mal gerne nach draußen, nehme ganz viel Bushcraft und einfach Survival will ich nicht nennen, aber Bushcraft-Techniken trainiert draußen. Das war immer so für mich mein Ruheanker und ist es auch immer mal wieder. Ich hatte da die schönsten Erfahrungen, einfach alleine draußen zu sein, ein Lagerfeuer zu haben. Irgendwo, manchmal bin ich auf eine Insel in einem See geschwommen oder einfach in einem Wald, wo ich das machen konnte und auch in Anführungsstrichen die Erlaubnis auch hatte. Das ist natürlich auch immer eine Grauzone, jemand nach dem, wo man sich befindet. Aber ich saß teilweise, und vielleicht klingt das ein bisschen wild, aber ich saß teilweise einfach nackt am Feuer und hatte wirklich ein Gefühl der puren Anbindung und des puren Seins, weil in dem Moment war nichts anderes da. Also da ist kein Luxus, weil da ist einfach nur das Feuer. Und ich saß da einfach nackig in dieser schönen Infrarotstrahlung des Feuers mit einfach meinen Füßen in die Erde oder in den Waldboden gegraben oder meine Hände. Und es hat in mir so tolle Momente geschaffen, die wirklich vergleichbar auch sind mit LSD oder Magic Mushrooms. Es ist einfach so ein tolles, angebundenes, ich bin jetzt hier, ich bin Mensch, ich bin verbunden Gefühl, was super, super krass war. Also unfassbar schön.
Sehe ich total. Also bei mir vor allem einfach Frieden, der einkehrt, wenn ich in der Natur bin.
Frieden, ja. Frieden ist ein sehr schönes Gefühl, wonach ich auch sehr suche, ja. Gerade auch jetzt in so Zeiten, du musst den Frieden finden. Und da ist Natur einfach gut, weil die Medien und auch Social Media, da ist viel Unfrieden. Da wird viel Kampf, Krieg gegeneinander gestiftet. Im Kleinen wie im Großen. Und deswegen dürfen wir immer wieder in uns schauen, wo finden wir den Frieden. Und das schafft dann eben auch Moleküle wie Serotonin und all das, ne?
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehm-Protokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Ja, was hast du noch aus der körpereigenen Drogenapotheke so, was dir noch kommt?
Hast du dich, du hast ja eine Breathwork-Ausbildung gemacht, habt ihr über holotropes Atmen gesprochen?
Mhm.
Habt ihr das behandelt, holotropes Atmen?
Ja, kurz. Also es hat keinen großen Block gehabt, eher die transformativen Atemreisen, aber kannst du gerne mal in holotropes Atmen reinschwingen.
Ja, also wurde ja ursprünglich in den 60er, 70er Jahren war LSD zugelassen und also gerade in Amerika riesen Szene, wenn wir jetzt so auch an die Hippie-Bewegung denken. Und das waren so die ersten Jahrzehnte, wo therapeutisch zu LSD und anderen Psychedelikern geforscht wurde mit vielversprechenden Ergebnissen. Nun kam es dann ziemlich schnell zu juristischen Einschränkungen und zur Stigmatisierung. Also gab es einen bestimmten Arzt, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ich glaube Dr. Hover oder so, der sich überlegt hat, okay, wir haben jetzt diese krassen Erfolge gehabt, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das auch natürlich hervorzurufen? Und dann haben sie eben holotropes Atmen entwickelt. Holos, einfach ein griechisches Wort für ganz, ganzheitlich. Tropos bedeutet so viel wie wenden. Also wir wenden uns zur Ganzheitlichkeit hin, atmen. Und das sind etwa ja, so einstündige oder längere Atemsessions, sehr, sehr intensives, euphorisches Atmen, meistens in einem Gruppensetting, bei denen sie sehr ähnliche Effekte, transformative Effekte erzielen konnten wie auf LSD.
Mhm.
Die wissenschaftliche Forschung dazu ist absolut limitiert und es ist ja auch umstritten, ob das immer so gut ist für jeden und ob es Nebenwirkungen hat, aber trotzdem eine spannende Entwicklung, dass auch hier der Körper uns Mechanismen gibt, über die wir einfach in unserem Alltag Zugang zu solchen Zuständen gewinnen können. Ja, zu Nahtoderfahrungen, zu Gefühlen von Einheit, zu absoluter Kreativität, zu Frieden und so weiter.
Ja. Also holotropes Atmen ist für mich auch so eine Sonderkategorie nochmal aus dem Breathwork. Super spannend. Auch schöne Erfahrungen mitgemacht. Und es ist für mich ähnlich zu magischen Pilzen. Ich habe beim holotropen Atmen kommen mir sehr viele Bilder, sehr viele Formen, Farben, aber auch wirklich echte Bilder, die mir geschenkt werden, die mir in meinem Leben nutzen und die für mich auch als kraftvoller Anker sind. Wir haben in unserer School-Community, schnell einfach gesund, haben wir auch mal eine Atemwoche gemacht. Da haben wir verschiedenste Atemtechniken auch trainiert. Und da sind auch holotropes Atmen drin als Technikanleitung, als 15-Minuten-Einheit und als 45-Minuten-Einheit, quasi begleitetes holotropes Atmen. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ich finde, das Thema Breathwork ist mit der beste Zugang noch, wo man einfach sehr kontrolliert auch dazu kommen kann. Und da gibt es ja verschiedenste Atemtechniken, wo wir verschiedenste Systeme auch trainieren können, um dann auch so arbeiten zu können. Also das ist echt super, super kraftvoll.
Ja. Dann haben wir vorhin schon das Endocannabinoid-System angesprochen. Und da gibt es eigentlich auch ein paar praktische Dinge, die man einfach tun kann, um dieses System zu optimieren. Also wir wissen ja, gerade CBD als Tropfen, als Extrakt hat ja super viele Wirkungen auf unser Schmerzempfinden, auf unser Nervensystem, kann bei Reizdarm, bei traumatischen oder posttraumatischen Störungen, bei allen möglichen Anwendungsgebieten sehr hilfreich sein. Nun gibt es aber Möglichkeiten, genau die gleichen Rezeptoren einfach in unserem Körper anzusprechen. Es gibt zwei relevante Endokannabinoide. Das eine ist das Anandamid. Und da steckt auch schon im Namen.
Ja.
Habe ich es richtig gesagt?
Anandamid.
Anandamid, genau. Es gibt ja im Sanskrit gibt es dieses Dreieck Sat, Chit, Ananda. Sat ist die Wahrheit, Chit ist das Bewusstsein, Ananda ist die Glückseligkeit. Und darauf basiert auch dieses Wort. Also es heißt einfach schon das Glückseligkeitsamin, Amid. Amid ist eine chemische Struktur, die uns einfach gegeben ist, die wir aktivieren können. Das andere ist ein Endokannabinoid, was aus Arachidonsäure entsteht, dazu gleich mehr. Wichtig zu wissen ist, wie können wir das Ganze aktivieren? Viel über bestimmte Pflanzenstoffe und über ungesättigte Fettsäuren. Also dieses Anandamid entsteht, wird unter anderem aus Omega-3-Säuren gebildet. Wieder ein Grund, warum Omega-3 so wichtig ist. Aber besonders dieses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Denn auch Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure, daraus wird ein anderes Endokannabinoid gebildet. Also beides ist essentiell wichtig für die Bildung und da einfach einen gesunden Haushalt zu schaffen, einen Fettsäurenhaushalt. Haben wir aber, glaube ich, an anderer Stelle schon genug drüber gesprochen. Und dann gibt es bestimmte Pflanzenstoffe, die speziell diese Enzyme für die Bildung stimulieren können. Hier ist zum Beispiel Kakao zu nennen.
Mhm.
Ja, ich glaube, du und Alina macht ja auch öfter Kakaozeremonien. Wie ist das für dich?
Also Kakao hat auf mich nicht so eine starke Wirkung. Bei mir ist es eher das Ritual an sich, sagen wir einfach abends sich hinzusetzen, zu sagen, hey, wir machen das jetzt, Rohkakao-Zeremonie. Es gibt aber Menschen, mit denen ich mich austausche. Ich glaube, auch Martin sagt immer, dass es eine sehr intensive Wirkung auch hat und eben genau das System beeinflusst. Also vielleicht ist das bei mir schon so relativ dominant, dieses System, dass ich das auf Kakao nicht mehr so merke. Aber so dieses Ritual an sich macht schon ganz viel mit mir. Es ist trotzdem sehr herzöffnend. Ja.
Ich weiß noch von mir, ich war mal auf so einem, das war ein Singkreis. Ganz viele auch sehr spirituelle Menschen waren, die, ja, man hatte dann so ein Liedbuch, wo so Mantren drin standen und hat halt eine Gitarre gespielt und hast diese Mantren gechantet über Stunden hinweg. Es war eine interessante Erfahrung und da hatte jemand Rohkakao dabei und ich habe davor noch nie Rohkakao getrunken gehabt. Und ich wusste auch wenig darüber und da hat mich so jemand angesprochen, hey, ich hab Rohkakao dabei, willst du mal probieren? Als wäre es halt irgendwie eine starke Droge und ich war so, ja klar. Also sitze ich da in diesem Sinnkreis mit meinem Becher Rohkakao, bestimmt ein halber Liter oder so, ist echt viel. Und ich habe das halt quasi alles auf einmal getrunken. Und dann schaue ich mich so rum und denke so, hey, bin ich der Einzige? Alle sippen so über Stunden an ihrem Rohkakao. Und ich habe hier meinen halben Liter geäxt. Ja, was ist passiert? Absolut gar nichts. Es hat mir nichts gegeben, aber ich hatte so in dieser Übergangsphase echt ein bisschen Schiss, was wenn jetzt irgendwie ich krasse Effekte verspüre und in irgendwelche Lala-Länder abtauche. Ist nichts passiert. Ja, und wie du schon sagst, wahrscheinlich reagiert jeder so selber drauf und es ist viel Ritual auch, dass man sich mit diesen Substanzen entspannen kann, sich einen schönen Abend macht.
Ja, ich finde auch, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, sind ja bald die Rauhnächte. Gehen ja am 24. los, 24. Dezember. Weiß nicht genau, aber kann ja jeder mal googeln. Die Rauhnächte sind ja auch sehr Rituale, wo du abschließt und guckst und vorausschaust. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Und das haben wir ganz gut mit Kakao auch begleitet. Und dann schaffst du eben so einen schönen Ritualraum. Und wenn du dir diesen Raum erstmal gibst, dann ist auch Platz für Neurotransmitter, dass das alles auch mal in Ruhe entstehen kann. Warum kann Rohkakao das Ritual nicht einfach begleiten? Ich denke auch, für viele kann das auch ein guter Tee sein, ja, oder irgendwas, was dir diesen Ritualcharakter auch gibt. Und ich erlebe einfach die Wahrnehmung von Rohkakao und der Wirkung ist bei den Menschen einfach super verschieden. Das ist gar nicht so zu pauschalisieren.
Um das nochmal zu vervollständigen, wie wir unser Endokannabinoid-System ankurbeln können. Also es gibt quasi ein Enzym in unserem Nervensystem, was diese Cannabinoide wieder abbaut. Das ist das FAAH-Enzym. Mhm. Und es gibt eben bestimmte Substanzen, die das etwas hemmen können. Dadurch haben wir länger und mehr von diesen Endocannabinoiden. Kakao haben wir schon angesprochen. Dann gibt es einmal den Klassiker Kurkumin, also der Wirkstoff aus Kurkuma, der das tun kann. Dann gibt es EGCG, Epigallocatechin, das ist ein Stoff aus Grüntee, der das hemmen kann. Resveratrol, häufiges Polyphenol in verschiedensten Obst und Gemüse. Quercetin, auch ein Polyphenol, was wir in Zwiebeln finden, in Apfelschalen und so weiter. Muss man sich so nicht merken, aber es wird klar, hey, eine Ernährung, die einen schönen Anteil an bunten Gemüse hat mit verschiedensten Pflanzenstoffen, kann hier schon auf jeden Fall einen Beitrag leisten, dass unser allgemeines Wohlbefinden steigt.
Ja.
Und dann kann man möglicherweise gezielt auch hier noch ein bisschen ergänzen, wenn man das möchte. Oder einfach sich abends mal eine Tasse Kakao gönnen.
Jetzt weiß ich, warum Kakao bei mir nicht wirkt, weil ich mit dem ganzen anderen Zeug auch so voll bin.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Also es ist schon spürbar. Also ich bin schon ein Mensch, der ein hohes Level an Glücksgefühl auch hat und Zufriedenheit. Und das merkt man Menschen einfach an. Das ist schön. Das funktioniert. The shit works. Was haben wir noch?
Kann ich dazu kurz was sagen?
Natürlich.
Ich finde es gerade interessant, dass du das sagst, dass du von Natur aus schon viel Glückshormone hast. Hast du dich schon mal mit dem COMT-Metabolismus auseinandergesetzt? Sagt ihr das?
Meinst du die Genvariante, Mutation?
Genau, es gibt so ein Enzym in unserem Körper, es nennt sich COMT, steht für Catechol-O-Methyltransferase. Und das baut unter anderem Dopamin, Noradrenalin, also und Adrenalin ab und verschiedene Pflanzenstoffe. Gut, und es gibt da aber viele genetische Varianten davon. Es gibt eben Menschen, bei denen funktioniert das Enzym nur bedingt und es gibt Menschen, bei denen funktioniert es übermäßig. Und ich weiß zum Beispiel durch einen Gentest bei mir, dass dieses Enzym sehr stark verringert oder vermindert ist, also so vierfach weniger funktioniert. Und praktisch bedeutet das, dass mein Körper einfach super oder viel langsamer Adrenalin abbaut, Noradrenalin, aber eben auch Dopamin. Das heißt, ich habe in meinem System viel Dopamin und ich bin immer motiviert, so ich kann echt viel leisten, aber ich habe halt auch immer viel Adrenalin und Noradrenalin, was einfach dafür sorgt, dass mein Körper super schnell auch ausbrennen kann.
Mhm.
Das ist meine Superkraft ist, dass ich mich sehr lange gut konzentrieren kann und motiviert bin, aber halt auch sehr schnell zu gestresst bin und dadurch auch körperliche Symptome entwickle. Und das finde ich sehr hilfreich, das auch zu wissen. Und irgendwie musste ich gerade auch an dich denken, weil ich mir vorstellen kann, dass das bei dir auch ähnlich ist.
Ja.
Genetik spielt einfach generell eine extreme Rolle, auch wie unser Wohlbefinden ist.
Mhm. Spannend, dass du es sagst, ja. Ja, fühle ich schon auch, sich sehr, einfach durch die viele Motivation und für viele Dinge motivieren, begeistern können. Das ist ein Dopaminsystem. Und dann immer die Welle zu reiten, das kann auch ein zu viel sein. Und es ist wichtig, da sich selber wahrzunehmen, sich selber auch zu erkennen. Und das kann man durch Gentests machen oder auch einfach zu fühlen, so wie fühlt sich es gerade für mich an. Und bei mir war jetzt auch ganz viel Gefühl nach dem September bis November, wo einfach brutal viel war, was ich auch schön fand in dem Moment. Aber jetzt einfach, sag mal, die Reißleine zu ziehen, klingt ein bisschen forsch, aber einfach auch geplant, im Dezember runterzufahren, mir Tage frei zu nehmen, so dass das Dopaminsystem nicht immer auf Volllast fährt. Das ist schon super angenehm, aber auch ein Training. Also es war jetzt für mich intensiv zu sagen auch, ich nehme mir wirklich mal das Wochenende voll frei und auch mal noch einen Tag unter der Woche voll frei. Also heute ist zum Beispiel ein Tag, heute habe ich frei, Podcast ist für mich frei. Aber jetzt werde ich dann danach gleich rausgehen in den Wald und meinen Krams da machen. Und das ist für mich einfach auch super entspannend und wichtig, da die Bremse zu ziehen. Ja. Vielleicht ist das eine gute Brücke. Manche brauchen ja auch mehr Dopamin und haben eben oft nicht so die Motivation oder den Antrieb. Ich wollte mal da nochmal kurz reinbringen, was da uns hilft, Dopamin zu steigern, auch da in den Drive zu kommen. So, das Erste, was mir kommt und was mir da auch hilft, ist tatsächlich das Eisbaden. Das sehr gut auch Noradrenalin und auch natürliches Dopamin fördert. Das ist was, wo ich immer wieder merke, okay, das weckt in mir Tatendrang. Und das hilft mich auszurichten, weil du musst dich, wenn du ins Eisbad gehst, musst du dich ausrichten und klären. Und mit dieser Klärung dann wieder nach draußen zu gehen, das ist für mich super.
Was meinst du damit ausrichten und klären?
Also, das Eisbad ist intensiv.
wenn du dich davon überrollen lässt, von den Gedanken, die da kommen, die Schmerzreize, von dem ich will da raus, von dem, keine Ahnung, mein Fuß ist kalt oder das tut jetzt da weh. Und was im Eisbad bei mir passiert, ist eine totale Klärung. Also all diese Stimmen werden weniger, bis einfach gar nichts mehr da ist und ich einfach nur noch das Wasser und bei mir den Horizont, den Wald sehe und dann ist fertig. Und dann bin ich einmal wieder alles wie so ein Neustart runtergefahren und danach kommt einfach wieder dieser Drive, dieses Gefühl von, boah, geil. Aber erst, wenn ich rausgehe, so, jetzt will ich loslegen, jetzt möchte ich irgendwas machen. So, das ist dann bei mir so, wie Eisbaden da funktioniert. So. Machst du das eigentlich, Eisbaden?
Vorletzte Woche war ich Eisbaden. Es ist halt, ich habe zwar einen See hier, aber wenn ich mit dem Fahrrad fahre ich schon 15 Minuten hin und dann 15 Minuten zurück. Das ist jetzt nicht schlimm, aber wenn du halt schon super unterkühlt bist, ist es nicht so gut. Das heißt, es ist eher eine Seltenheit bei mir. Mhm. Ja, ist gerade einfach keine Priorität.
Ja,
ganz manchmal habe ich mir einfach eiskaltes Wasser in meine Badewanne laufen lassen.
Schon viel kalte Dusche.
Da reingesetzt.
Ja.
So ein Fass wäre auch cool auf dem Balkon.
Man, viele.
Falls jemand eine Fassfirma hat und uns sponsern will, bitte melden.
Das war schön subtil. Ja. Und dann ist, bei Dopamin ist ja auch so, wie sagt man, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder so. Dopamin schütten wir ja auch aus, vor allem wenn wir dann auch was erledigt haben. Also, ich meine, das ist so ein bisschen dann gegensätzlich. Wir wollen Dopamin, um Motivation zu haben, um was erledigen zu können vielleicht. Aber eigentlich ist die Erledigung an sich, die Dopamin fördert. Vor allem natürliches Dopamin. Und deswegen, da gibt's ja diese berühmte Rede von dem US-General, McRaven oder so heißt er, der gesagt hat, mach morgens dein Bett, mach dein verdammtes Bett, mach das mit Liebe, mach das wirklich ordentlich. Weil dann schüttest du natürliches Dopamin aus und hast genau das, um die nächste Aufgabe zu machen. Dann kommst du in so einen Positiv-Dopamin-Kreislauf. Deswegen ist das, glaube ich, der Tipp. Sind dann manchmal die kleinen Sachen, die einem schon so den ersten Reiz geben, dann ins Tun zu kommen und einen natürlichen Dopamingefühl zu haben. Sonst holst du dir das so oder so irgendwo auf Instagram oder Co., wenn du irgendwie scrollst. Das wäre aber sehr schade. Ja. Haben wir noch was zu Dopamin mit dem Blick auf die Zeit? Ich glaube, da wäre einfach noch zu sagen, weil wir hatten vorhin auch Lebensmittel, Ernährung und Co. Für Dopamin brauchen wir sehr intensiv auch Aminosäuren, vor allem Tyrosin. Also eine proteinreiche Ernährung, Phenylalanin ist da wichtig und vor allem auch die B-Vitamine, Zink, Magnesium, das ist so alles, was für einen Dopaminhaushalt hilft. Aus der Kategorie der Pflanzenmedizin weiß ich es gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Cordyceps da sehr unterstützend wirken kann.
Design, ja, weiß ich jetzt gerade selber nicht. Mir fällt gerade ein, gibt es da nicht diesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das ein Mythos ist, dass Bananen sehr viel Dopaminspiegel steigern. Ist irgendwie L-Dopa enthalten oder so? Weißt du jetzt auch nicht.
Ich dachte,
du bist der Dopamin-Experte.
Hausaufgabe für alle. Ja, wir haben auch Beiträge dafür. Auf Schnell einfach gesund im Magazin gibt es zu jedem Neurotransmitter auch Beiträge. Also zu Dopamin, Serotonin, das findet ihr da alles.
Also unabhängig davon, um welchen Neurotransmitter oder Mechanismus es sich behandelt, es gibt einfach so ein paar Grundprinzipien, die super wichtig sind, als Körper, um körpereigene Drogen zu aktivieren. Die haben wir eigentlich alle so schon mal genannt. Und es ist Kälte, Wärme, es ist Bewegung, Atmung, Stressreduktion, Natur, Sonne. Und dann gibt es noch einen, und zwar ist das Berührung.
Ja, schön,
dass du das jetzt noch einnimmst. Wir haben uns auf unserer Haut, auf den Hautstellen, wo wir Haare haben, sogenannte CT-Afferenzen, also chemotaktile Afferenzen, die aktiviert werden, wenn wir ganz langsame und sanfte Berührungen auf unserer Haut haben. Und zwar werden die nur aktiviert, wenn die Berührungen, ja, so man sagt so 1 bis 10 Zentimeter pro Sekunde, dass man sich mal was drunter vorstellen kann. Und es sind Berührungen, wenn dich jemand berührt, du kannst gar nicht richtig zuordnen, wo das eigentlich ist. Aber du merkst, dass du berührt wirst. Und diese Art von Nähe schafft eigentlich eine komplette Kaskade in allen Neurotransmittern. Also, ja, Dopamin, Serotonin, Oxytocin haben wir noch gar nicht genannt.
Mhm.
Cannabinoide. Ein sehr beruhigendes, wohltuendes Gefühl, was auch viele heilsame Wirkungen hat. Gibt es über 100 verschiedene randomisierte Kontrollstudien, wo man Menschen angewiesen hat, sich selber anzufassen. Mhm. Also ich rede jetzt nicht in dem Sinne, aber also auch ein Prinzip, was man im Taoisten, das findet in Qigong und diesen ganzen alten Kampfkünsten, Man klopft sich selber ab, man streichelt sich über die Haut ganz sanft. Das kann man jeden Tag anwenden. Also auch einfach, wenn man sich nur ein bisschen hier auf der Brust reibt, die Arme abstreicht und so. Das hat schon kleine physiologische Wirkungen. Sollte man nicht unterschätzen.
Spannend, dass du das so über die Rezeptoren erklärst und dass das quasi auch selber geht. Weil ich war jetzt sofort, als du das gesagt hast, Berührung einfach bei Partnerschaft oder auch Menschen untereinander.
Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Weil wir dann, was das Schöne an, wenn du es mit anderen Menschen teilst, ist dein System verknüpft Verbundenheit mit Sicherheit. Und das ist ja auch eine, das sind wir auch häufig dissoziiert. Mhm. Dass wir Verbundenheit mit einem unsicheren Setting irgendwie verbinden. Und deswegen ist es so wertvoll auch.
Also, ja, ich bin ein Mensch, der auch sehr nach der zwischenmenschlichen Verbindung sucht. Jetzt in Partnerschaft natürlich, aber auch einfach in Freundschaft und Co. Also ich bin auch so ein Hugger, also aus dem Englischen Hug, jemanden umarmen. Also ich umarme super gerne. Ich finde das schön. Auch zur Begrüßung und auch gerne mal ein bisschen länger. Ich merke das einfach, das macht mir sehr gute Gefühle. Ich finde es einfach toll. Verbindungen zwischen Menschen, das ist total schön. Blickkontakt ist auch einfach was, wenn du wirklich mal merkst, das ist im Alltag auch selten, vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, man selten in wirklichem Blickkontakt und Austausch auch mit Menschen ist. Ich finde, das weckt auch ganz viel, das kann auch für das Oxytocin gehen. Und Verbindung ist für mich auch tiefe Gespräche. Also wenn sich jemand zeigt, mit dir in Austausch geht, sie vielleicht auch mal verletzlich zeigst, wenn du alle Seiten von dir zeigen kannst in tiefen Gesprächen, da entsteht auch ganz viel Hirnchemie und Herzöffnung und ganz viel Wild, was einfach auch einfach noch psychedelische Erfahrungen zum Teil. Ne?
Hm. Ja, schön. Jetzt haben wir geklärt, wir haben einmal das Stigma von psychedelischen Drogen aufgehoben, zumindest teilweise. Und ihr wisst jetzt, was ihr täglich tun könnt, um dauerhaft high zu sein. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, seid ihr Meister.
Ich sage immer gern, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ist euer Gehirn nicht durch TikTok zerstört. Weil, also es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man sich noch die Zeit nimmt, 54 Minuten irgendwo konzentriert zuzuhören. Das können nicht viele Menschen, ja. Einmal selbst auf die Schulter klopfen.
Und umsetzen, ja. Es war eine wilde Podcast-Reise, aber es war ein schönes Bedürfnis, darüber zu reden. Also ich glaube, da hätten wir jetzt Stunden drüber reden können. Wir können das ja auch immer mal nochmal reinbringen. Ein bisschen aufdröseln und strukturieren, aber im Endeffekt war da schon viel drin. So, an was haben wir an To-Go-Wissen? schaut auf jeden Fall mal die Doku an. How to Change Your Mind. Dann, wenn ihr Breathwork lernen wollt, unsere School-Community. Da ist eine Woche Breathwork-Training drin und den Rest habt ihr auch, findet ihr auch im Magazin und da waren ganz viele Tipps, die hier auch drin waren.
Und wenn jemand Lust hat, mir ein Eisfass zu sponsern, dann bitte melden.
Das war das Wichtigste in dieser Episode.
Sponsert dem Joshua ein Eisfass unbedingt, er hat es verdient. Super. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.